Ja, ich begrüße Sie. Mit dieser Lehrveranstaltung hat das irgendwie eine eigene Bewandtnis, während hier die Teilnehmerzahlen ausgesprochen schmal sind, also sagen wir, sind immer im sehr, sehr kleinen Kreis, ist die Diskussion, die sich im Wiki im Anschluss an die Vorlesung ergibt, von einer Intensität und ich denke auch Qualität, die ich kaum je von Vorlesungen her kenne. Insbesondere beim letzten Mal hat es einen neuen Höhepunkt erreicht, würde ich sagen. Der Herr Kirchner hat mir noch sozusagen, während ich in der Vorbereitung war, einen idealen Querpass gelegt, um zu demonstrieren, was meine Absicht selber war im Zusammenhang mit der Thematisierung von Husserl. Sie erinnern sich, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass Husserl schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts Ideen verfolgt hat über Semiologie, die direkt für uns heute auch noch interessant sind im Zusammenhang mit einer Reflexion über das, was in formalen Systemen passiert. Das war meine Absicht und Herr Kirchner hat das gleich aufgegriffen und hat etwas zur Verfügung gestellt, das war es nicht, sondern das ist die nächste Seite. Das ist, warum jener mechanische Prozess richtige Ergebnisse erzeugt und hat an der Stelle genau ein Beispiel zur Verfügung gestellt und zur Diskussion gestellt, das nach dem heutigen Stand der Dinge, also in der Vorlesung, schreibt sie irgendwo, die Lehrveranstaltung Formale Grundlagen der Informatik, die hier herangezogen werden kann, um genau das zu demonstrieren, worum es im Kern auch bei Husserl geht, nämlich, um es einmal ganz abgekürzt zu sagen, dass wir gewohnt sind, mittlerweile in diesen Disziplinen die ein Regelsystem anzunehmen, das in nichts anderem besteht als in rein formalen Erlaubnissen der Ersetzung. Zeichen, die auf der linken Seite stehen, Zeichentypen, die auf der linken Seite stehen können, durch Zeichen, Zeichentypen, die auf der rechten Seite stehen, ersetzt werden. Und das ist eine Tätigkeit, die auch eine im Prinzip völlig mechanische Durchführung erlaubt. Und in dieser, also das ist, wenn ich ein gänzlich anderes Beispiel nehme, aus dem auf der einen Seite der Vergleichswert und auf der anderen Seite die Unvergleichlichkeit deutlich wird, das ist so wie Kartenmischen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kartenspielrunde und in dieser Kartenspielrunde ergibt sich die inhaltliche Notwendigkeit, dass nicht in jedem Spiel dieselben Karten für alle Leute zur Verfügung stehen sollen. Und was machen Sie dazu? Sie mischen die Karten. Und das Kartenmischen ist also ist die Erfüllung eines inhaltlichen Ziels auf eine mechanische Art und Weise und Sie brauchen darüber dabei nicht nachzudenken. Sie vollziehen bestimmte Handbewegungen und indem Sie diese Handbewegungen vollziehen, erreichen Sie einen Zweck, nämlich der Zweck ist der, dass im nächsten Spiel die Karten anders verteilt sind. Das ist der wunderschöne Zusammenhang, würde ich jetzt mal sagen, zwischen Mechanismus und Inhalt. An der Stelle findet man es nicht anstößig oder sowas, dass man sagt, man sagt sozusagen nicht, da muss man sich doch was dabei denken und nur dann sind die Karten richtig gemischt, wenn ich auch weiß, was ich tue, sondern es muss einfach jemand oder etwas, man könnte es auch in eine Maschine geben, jemand oder etwas muss diese Tätigkeit machen und damit wird ein inhaltlicher Zweck erfüllt, was aber nicht im Herumschieben von Karten liegt, natürlich. Ich meine, Sie können auch außerhalb eines Kartenspiels. Das ist sogar eine interessante Geschichte. Es ist eine sehr interessante Frage, ob Sie außerhalb eines Kartenspiels Karten mischen können. Ob Sie sozusagen, was Sie sicher tun können, ist Handbewegungen vollziehen und auch noch mit bestimmten Objekten Handbewegungen vollziehen. Wenn Sie hier einen Pack von Poker, von Schnapskarten oder sowas haben, dann können Sie mit diesen Schnapskarten in vielen verschiedenen Zusammenhängen viel Verschiedenes machen und Sie können auch, wenn Sie ganz allein sind und gar niemanden zum Schnapsen haben, können Sie auch üben oder sonst etwas, diese Karten zu unterschiedlich zu reorganisieren. Es ist sehr die Frage, ob das Kartenmischen ist. Ich sage das deswegen, weil im Verlaufe der Gedanken, die ich Ihnen jetzt vorhabe vorzutragen, wir nicht nur bei Husserl Station machen werden, sondern auch bei Heidegger. Und ich Ihnen von Heidegger ein Zitat bringen werde, aus dem sehr schön plausibel wird, dass er die Position vertreten würde, Kartenmischen geht eben nur im Kartenspiel und das heißt im gesellschaftlichen Umgang, um es mal sehr umfassend schon zu sagen, man braucht zum Kartenmischen Leute, mit denen man Karten spielt. Und nur dann wird diese Mechanik ein Kartenmischen. Die einfache Tätigkeit ist es nicht. Warum nenne ich dieses Beispiel hier? Das war jetzt der Kontrast. Beim Kartenmischen ist es nicht skandalös oder sowas, wenn da einfach ein Zufallsfaktor drin ist. Aber es ist mechanisch, es ist ein Zufallsfaktor und wir können mit diesem mechanischen Zufallsfaktor einen Ziel verbinden. Der Unterschied und die Gleichheit im Zusammenhang mit diesen Kalkülen, mit diesen Rewrite Rules, mit den Ersetzungssystemen, ist jetzt, das ist auch mechanisch, das ist die Gemeinsamkeit, aber der Unterschied ist der, wir würden niemals, wenn wir einen Zufallsgenerator hätten, der eine bestimmte Manipulation mit Zahlen, bestimmte Rewrite-Rules macht, der sozusagen ohne eine gewisse Gesetzlichkeit Zeichen der einen Art in Zeichen der anderen Art übernimmt, würden wir niemals sagen, da könnte man sagen, das ist sozusagen zufällig, das ist auch ein Mischen, aber wir würden niemals sagen, das ist ein System zum Addieren oder zum Multiplizieren. Das ist der entscheidende Unterschied und das ist auch der Punkt, an dem sozusagen Husserl mit seiner Fragestellung positioniert ist und einsetzt, nämlich indem er sagt, auf der einen Seite haben wir formale Manipulationen von Zeichen. Wie gesagt, der Herr Kirchner hat die neueste Version von dem uns hier vor Augen geführt. Und diese formale Manipulation von Zeichen ist im Prinzip als Manipulation von Zeichen ein Spiel. Gar nichts. Es ist eigentlich gar nichts. Warum sollen wir glauben? Woher haben wir die Berechtigung zu glauben, dass diese formale Manipulation von Zeichen für uns irgendein Ziel erreicht, für uns irgendwie interessant ist. Das ist die Frage, die er sich stellt. Und die interessanten Schritte, um zu einer Antwort zu kommen, die liegen jetzt darin, dass man versuchen kann, sich vor Augen zu führen, wie im Einzelnen ausbuchstabiert der Weg zwischen den Vorgängen auf der formalen Ebene und der Erreichung eines Ziels tatsächlich aussehen kann. Da gibt es einen strukturierten Weg. Im Beispiel des Kartenmischens ist es so, dass wir im Alltag ein Bedürfnis nach einem Zufallsgenerator drinnen haben. Es sollen nicht immer dieselben sein. Und dann haben wir einen Zufallsgenerator und als wir wissen, warum wir den wollen und wir setzen den Zufallsgenerator ein und wir würden uns allenfalls aufregen, wenn wir feststellen, der Zufallsgenerator funktioniert nicht. Es gibt natürlich genau die genialen Betrüger, die so zu mischen verstehen, dass die Karten ganz genau gleich bleiben. Und das wäre eine Verletzung des Zwecks, der hier drinnen ist. Aber wenn das nicht der Fall ist, sind wir damit sozusagen zufrieden, wenn das stattfindet. Die Erklärung und Erzählung darüber, wieso wir zufrieden sind mit einem formalen System, das uns vorgeblich beim Rechnen hilft, ist eine längere. Und diese längere Geschichte ist das, was uns hier beschäftigt. Und der erste Schritt ist jetzt, also ich sag's mal vielleicht von beiden Seiten her, die Rückseite, die analog ist dem, was Heidegger angedeutet hat, was ich Ihnen angedeutet habe und was der späte Heidegger noch viel deutlicher machen würde, ist zu sagen, der Endzweck solcher mechanischen Tätigkeiten kann immer nur der sein, einen Lebensvollzug zu ermöglichen. Also ein Bedürfnis und ein Wissen über Rechenvorgänge geben, zum Beispiel, und innerhalb dieser Rechenvorgänge, innerhalb dessen, dass ich weiß, dass ich meine Delegierten zusammenzählen muss oder was immer, innerhalb dessen findet letztlich ein Mechanismus seine Berechtigung. Das ist in einer Weise nicht von der Hand zu weisen. Das soll man mal einfach so stehen lassen, dass die Einbettung von solchen Mechanismen in dem System gesellschaftlicher Zwecke eine unaufhebbare Perspektive ist. Wie schaut es von der anderen Seite aus? Wie kommt es dazu? Wie soll man das sehen, dass ein Mechanismus hier vorhanden ist und wie kommt der Mechanismus zur Erfüllung des gesellschaftlichen Zweckes? Das Erste, was man dazu betrachten und angeben muss, ist, dass ein Mechanismus wie die Rewrite-Rules, von denen wir da gesprochen haben, dass der keinerlei Bedeutung hat für sich aus. Für sich gesprochen ist es keine Bedeutung. Maschinen-Inputs haben als solche Inputs keine Bedeutung und nicht nur haben die Inputs, also das Alphabet, keine Bedeutung, sondern, das ist das mindestens so wichtig, es hat auch das, was man mit den Inputs macht, also die Regeln, die Struktur, die sich abspielt, wenn ich bestimmten Regeln entspreche, auch das hat keine Bedeutung. Das sind ebenfalls einfach Vorkommnisse und Verfahren. Und wenn man das sieht, dann wird man quasi notgedrungen darauf gewiesen, dass man fragt, na gut, warum machst du denn das alles? Und als Antwort, warum wählst du denn dieses Vokabular und warum wählst du denn diese Regeln, wenn die nichts bedeuten, wenn die rein formal sind? Die Antwort darauf kann nicht direkt sein, weil ich multiplizieren will. Da gehört was dazwischen. Ich kann irgendwie wissen, worum es darum geht, aber das reicht noch nicht, um zu erklären, warum ich bestimmte formale Inputs und Rewrite-Rules definiere. Und die Antwort an dieser Stelle, warum machst du das, ist natürlich die, dass ich modern gesprochen jetzt einmal sage, diese Zeichengestalten, mit denen ich mechanisch operiere, diese Zeichengestalten lassen sich interpretieren als Stellvertreter, als Code, kurz gesagt, deswegen kommt es jetzt in dieser Vorlesung vor, als Code für etwas, was sie bedeuten. Also zum Beispiel natürliche Zahlen, um irgendwas zu sagen. Also die A's, die da vorkommen, können interpretiert werden. Man spricht an der Stelle von einem Definitionsbereich, eine formale Ontologie, könnte man sagen. Man braucht einen Bereich, in dem man findet, worauf sich diese Zeichen beziehen können. Und das sind zum Beispiel der Bereich der natürlichen Zahlen. Und dann kann man die bestimmten Formen der Manipulation dieser Namen, die werden dadurch Namen, dass sie interpretiert werden, bestimmte Arten der Manipulation dieser Namen kann man interpretieren als ein Verhältnis zwischen den Zahlen. Man hat das interpretiert als Zahlen und wenn man sozusagen umgeht, kann man sagen, es ist ein Verhältnis zwischen diesen Zahlen. Das heißt, wenn man eines von den, ich sage es jetzt mal, Tokens von diesen Zeichengestalten nimmt und eine der Zeichengestalten dazu tut heißt es Plus zu einer der Zeichengestalten und die Zeichengestalt ist interpretiert als eine Zahl, dann ist die Interpretation des Pluszeichens in dem Fall das Verhältnis sozusagen der Hinzufügung einer Zahl zur anderen Zahl, also eine des Zählvorgangs. Das sind Überlegungen, die ich Ihnen jetzt sage, die noch nicht in der Alltagspraxis drinnen sind. Das ist nicht etwas, was Sie in der Volksschule lernen, wenn Sie multiplizieren lernen, sondern das ist jetzt der entsprechende Zwischenschritt einer formalen Interpretation eines mechanischen Systems, nämlich des Zählens unter den natürlichen Zahlen. Das ist ein Gedankenkonstrukt, das ist eine Bedeutung, die Sie dem geben. Und der nächste Schritt ist jetzt der, zu sagen, ist diese formale Interpretation, die ich kurz skizziert habe, zum Beispiel des Zählens oder des Multiplizierens, ist das jetzt ein akzeptables, sinnvolles Modell? Man spricht einerseits davon, dass das ein Modell ist. Es ist also diese formale Interpretation ist ein Modell der Syntax, wie man sagt, also der syntaktischen Vorgänge. Diese syntaktischen Vorgänge haben ein Modell, zum Beispiel in den Zahlen. Das ist das formale Modell. Und zweitens gibt es eine zweite Verwendung des Wortes Modell, nämlich so wie Modell Eisenbahn. Man kann sagen, ein Modell Eisenbahn ist im kleinen Stil etwas, was im großen Stil die große Eisenbahn ist. Und ich kann mit Gleisen spielen in der Modelleisenbahn, die mich erinnern an die Vorgänge in dem wirklichen Transportsystem. Und in diesem Sinn kann man sagen, die Art und Weise, wie dieses formale Modell, das entsteht aus der Interpretation eines Syntaxsystems, wie das intern aufgebaut ist, wie das strukturiert ist, was die Logik davon ist, das ist ein Vorbild zum Studieren, zum Anschauen für das, was wir haben wollen in der praktischen Wirklichkeit des Mathematikbetreibens. Ich erzähle Ihnen das jetzt sozusagen so einmal in einem schnellen kurzer Zusammenhang, weil das die gegenwärtige Perspektive oder eine maßgebliche gegenwärtige Perspektive der Antwort auf das Husserl-Problem ist. Nicht? Der Husserl stellt das Problem, wie kommen wir zu dieser Maschine und warum ist diese Maschine so unglaublich effektiv? Und was er im Inhalt, er sagt es nicht so, wie ich es gesagt habe, aber was er inhaltlich darauf sagt, lässt sich jetzt hier schön einfügen. Er sagt, weil unsere Syntax, weil unsere Zeichensysteme so sinnvoll konstruiert sind, dass sie mit dem zusammenpassen, was unsere logische Rekonstruktion von dem ist, was wir wollen, nämlich logische Durchsichtigkeit und sozusagen Beurteilbarkeit und Behauptbarkeit von dem Verhältnis von Urteilen, weil unsere Apparate eingestellt sind, weil in denen das drinnen steckt, die ganze eine formale und mechanische Rekonstruktion dessen, was wir wollen, um wahre Sätze zu erzeugen und in der Praxis umzusetzen, weil das so ist, weil die Konstruktionsgesetze so sind, können wir uns auf den Apparat verlassen, weil wir wissen, dass der Apparat auf die Art und Weise konstruiert ist. Und ein kleines Beispiel habe ich Ihnen da gelinkt. Ich werde nicht im Einzelnen darauf jetzt eingehen, obwohl das natürlich sehr interessant wäre. Aber es ist mir wichtig, es Ihnen im Zusammenhang mit Code- und Software-Systemen doch hier zumindest vor Augen zu führen. Weil in dem, was Husserl sagt und was Heidegger sagen wird, Code in dem heute gängigen Sinn ja nicht vorkommt. Ich habe Ihnen in meiner Darstellung gezeigt, wie der also was der erste Schritt des Übergangs einer formalen Syntax zum Code ist, nämlich syntaktischen Festlegungen müssen in irgendeiner Weise interpretiert werden. Erinnern sich die Wolfgang Keu Definition, die nicht unumstritten war, Abbildung von einem Zeichenbereich in einen Bedeutungsbereich. Den Bedeutungsbereich, bei dem ich jetzt gearbeitet habe, war quasi der abstrakte, theoretische Bedeutungsbereich einer formalen Ontologie. Wir können aber, vielleicht sollte ich das doch vorher machen, eigentlich muss ich es nach der Turing-Maschine machen, stimmt schon. Der Punkt, an dem wir heute sind und den also Husserl sicher nicht und Heidegger eigentlich auch nicht mehr wahrgenommen hat, ist, dass wir noch einen weiteren Schritt mit drinnen haben. Ich hatte gesagt, Syntax, formale Semantik, Praxis. Das ist Syntax, Semantik, Pragmatik, der bekannte Dreischritt, auf den Sie immer wieder stoßen. Das wird jetzt nochmal ergänzt, wobei Semantik sozusagen zweigeteilt ist in formale Semantik und eine Form von angewandter Semantik, könnte man sagen, in die Praxis, in das Pragmatische hineinreichenden Semantik, lassen wir das mal. Aber das, was Husserl und Heidegger noch nicht beobachtet haben und was Kittler allerdings kennt und wo Kittler natürlich ganz stark den Finger drauf legt, ist, dass wir jetzt formalen Manipulationen, die wir in der Volksschule zum Beispiel lernen. Wir machen ja, was man in der Volksschule lernt, wenn man lernt zu multiplizieren und zu dividieren, diese ganz simplen Algorithmen, die lassen sich so interpretieren, wie ich es gesagt habe. Nicht? Ich lerne einen Mechanismus, der Mechanismus ist klugerweise so organisiert, dass die Interpretation dieses Algorithmus sozusagen Resultate garantiert, die bei der Verwendung im alltäglichen Urteilsprozess wahre Urteile erzeugen, sodass ich mich nicht im Einzelnen, das ist jetzt noch eben kurz, das ist kurz die Linie vom Husserl, nicht? Ich muss nicht, wenn ich richtig gerechnet habe, mir in jedem einzelnen Fall dann vorstellen können, ob das auch stimmen kann. Sie kennen, ich muss sozusagen dann, das ist die Idee und so funktioniert es ja auch. Ich muss dann nicht das Resultat anschauen und muss versuchen, mir zu vergegenwärtigen, ob das Resultat auch stimmen kann. Wenn ich richtig gerechnet habe, dann stimmt das Resultat auch. Und das ist dadurch entstanden, dass der Rechenvorgang auf die Art und Weise stattfindet. Nicht? Ich meine, indem ich das sage, kommt mir das schöne Gegenbeispiel, das Sie wahrscheinlich auch in der Mittelschule im Mathematikunterricht wahrgenommen haben. Sie rechnen und am Ende des Rechenprozesses kommt ein völlig unmögliches Resultat heraus, ja, mit 25 Kommastellen. Und zu meiner Zeit zumindest war es so, dass das eine ziemliche Garantie dafür war, dass man sich irgendwo verrechnet hat, weil die Übungsbeispiele in der Mathematik, wir hatten auch noch keine Rechner oder so, da ist es nicht so, heute vielleicht nicht mehr so problematisch, weil die Übungsbeispiele in der Mathematik, wie man sagt, normalerweise aufgegangen sind. Das heißt, das wäre ein schönes Beispiel dafür und letztlich kann man darauf nicht verzichten. Letztlich kann man darauf natürlich nie verzichten, dass das ein Aspekt ist, dass man sich anschaut, was ist herausgekommen und sich die Frage stellt, macht das dann Sinn? Ist das irgendwie plausibel? Diese Frage bleibt. Und die Tatsache, dass diese Frage bleibt, hängt damit zusammen, dass solche Rechenvorgänge letztlich eingebettet sind in, wie gesagt, die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Aber bevor es dorthin kommt, das war mein Punkt, reicht es in den meisten Fällen, richtig gerechnet zu haben, um wahre Resultate herausgebracht zu haben. Und das gilt also, das wollte ich jetzt sagen, das gilt schon für die Systeme von Bleistift und Papier, mit denen wir in der Volksschule operieren. Aber wir wissen auch, vermutlich ist es jetzt auch in der Volksschule schon so, dass man eben nicht nur mit Bleistift und Papier operiert und das selber machen muss, sondern dass man diese kleinen Drückermaschinen hat, die Rechenmaschinen, die einem das abnehmen, die einem sozusagen auch noch das gedankenlose Ziffern untereinander schreiben, bei dem man sich leicht irren kann, abnehmen. Und diese Funktion, dass hier die Maschine eingreift, nochmal in die Zeichenmanipulation, die ist eigentlich der Punkt, wo Informatik und Computer einen Eingang finden in die Code-Problematik, so wie wir sie reden, und ein zentraler Punkt, der zentrale Punkt in dem Zusammenhang sind die Konzepte von Alan Turing, der in den 30er Jahren begonnen hat, nicht eine Maschine zu bauen, sondern eine theoretische Maschine zu bauen, sich einen Mechanismus theoretisch zu überlegen, wie es denn formalisierbar und maschinisierbar wäre, bestimmte Rechenvorgänge, Codeabläufe so zu formieren, sozusagen so zu formatieren, formal so zu erfassen, dass das Resultat, dass man erstens das wirklich durchführen kann auf einer Maschine, die man bauen kann, und dass die Ergebnisse der Durchführung jetzt eine tatsächlich hirnlose, also das Ergebnis hirnloser, des hirnlosen Durchlaufens bestimmter Maschinenzustände wären. Und Sie können sich das in diesem Applet schön ansehen, welche Komplikation das hat. Sie werden die Turing-Maschinen ja vermutlich kennen von der Idee her. Sie haben ein Band, Sie haben einen Lesekopf, Sie haben hier die die sehr beschränkten Möglichkeiten, die diese Maschine hat. Sie kann sie kann ein Einser lesen, sie kann ein Einser schreiben, sie kann das Band nach rechts und nach links rücken und sie kann stoppen. Und mit diesen simplen Bewegungen dieser Maschine und dem zusätzlichen Konzept, dass die jeweils in einem Zustand ist. Hier kann man das Diagramm, hier sieht man schön das Diagramm der verschiedenen Zustände, die die Maschine durchlaufen kann, kann man sich jetzt anschauen, nehmen Sie sich ein bisschen Zeit und spielen Sie sich damit, wie diese Maschine rein, indem sie angehend, hier steht 1 plus 1, Sie können da dann auch das Multiplizieren können Sie auch einstellen und Sie können bis 5 addieren und multiplizieren. Sie können hier die unterschiedlichen Werte einstellen. Sie haben hier zum Beispiel 2 plus 1 und können das dann als Ganzes oder Schritt für Schritt durchlaufen lassen, sodass am Ende dann 3 Einser dort stehen. Sozusagen nachvollziehbar an dieser Stelle. Und der nächste Schritt nur, um diese Sachen ein bisschen aufzufangen mit drinnen, und das sind alles sozusagen, das ist nichts anderes als nur kleine Hinweise, um Ihnen den Abstand zwischen Husserl, Heidegger und der Informatikdiskussion leichter zu machen. Die Umsetzung dieser generellen theoretischen Konzepte einer Turing-Maschine ist dann entstanden auf der Basis von Schaltdiagrammen, von logischen Diagrammen und Übergängen, den sogenannten Gates, die hier an dieser Stelle in einem komplett einfachen logischen Zusammenhang zu nehmen, wo dann gesagt wird, ich habe hier ein elementares Bestandteil eines Schaltzusammenhangs, und der Schaltzusammenhang funktioniert einfach so, dass wenn bei A und B Impulse anliegen, dann liegt auch nach dem Durchlaufen dieser Schaltung ein Impuls da, das finden Sie hier. Und wenn nur an einer dieser Stellen oder an keiner dieser Stellen ein Impuls anliegt, dann kommt da keiner. Durch diesen Typus von Schaltdiagrammen können Sie logische Zusammenhänge elektronisch implementieren. Und wenn Sie das zusammennehmen mit den Vorstellungen der Ablaufgesetze einer Turing-Maschine, dann kommen Sie, das ist sozusagen jetzt ein komplett abgekürztes, sozusagen kurzes Erinnerungsverfahren, dann kommen Sie dorthin, dass wir auf der einen Seite diese Sprachausdrücke und Ersetzungsregeln haben und auf der anderen und dann eine Maschine, und die Maschine funktioniert als Verarbeitung, als Sprachverarbeitung, als Maschine. Und das, was die Maschine am Ende herausbringt, sind entsprechende Endzustände, Resultate. Und im Begriff Resultat steckt schon drinnen die Zweideutigkeit auch wiederum, nicht? Das ist einerseits ein Endzustand, das ist das, wohin die Maschine mich geführt hat, die Rechnung, das Ende des Vorgangs, und dass das Ende des Vorgangs ein Resultat im Sinn von, das sagt mir jetzt, das Ergebnis der Multiplikation ist, das ist der umstrittene Bereich. Es ist in der Regel so, dass wenn die Maschine richtig konstruiert ist und wenn es richtig gerechnet worden ist, dann ist das, wo die Maschine aufhört, verwendbar als als eine Aussage, die ich als so ist es mit einem Wahrheitsanspruch behaupten kann. Und darin liegt diese wunderschöne Übereinstimmung. Ich kann das praktisch für mich, also wenn mein, von der Logik her ist es so, wie wenn der Apparat zur Herstellung von gepresstem Orangensaft funktioniert, dann ist das Ende dessen, was der Apparat macht, ein Glas gepressten Orangensafts, das ich trinken kann. Nicht? Wenn die, das verharmlost das ganz absichtlich, das ist ähnlich wie das Mischen der Karten. Wir haben Maschinen eben dafür, dass sie solche Resultate produzieren, wie zum Beispiel gepressten Orangensaft oder sonst etwas. Die Besonderheit, von der wir jetzt hier reden und die das Ganze sozusagen so wichtig und für die Philosophie relevant macht, ist, dass das Resultat der mechanischen Tätigkeit nicht das Zusammenstauchen von Orangenhälften ist, sondern das Resultat ist das Manipulieren von Zeichengestalten. Und was da rauskommt, das Vergleichbare mit dem »Ich kann's trinken« beim Orangensaft ist, es kommt heraus eine Zeichenkette, und da kann natürlich irgendeine Zeichenkette rauskommen. Wer weiß, welche Zeichenketten rauskommen in irgendwelchen formalen Verfahren. Aber wunderbarerweise, noch einmal das bei Husserl, wunderbarerweise ist die Zeichenkette, die dabei herauskommt, das, was ich nehmen kann und verwenden kann und sagen kann, ja, so ist das. Das wird sozusagen bestätigt. Wobei die Frage, wer bestätigt das jetzt, natürlich noch eine andere ist. Da kommen wir rein in den Bereich der Wahrheit, da kommen wir rein in den Bereich der Praxis. Wir sind, da habe ich ja von Anfang an davon gesprochen, wir sind nicht in einer Welt, in der man so vor sich geht, dass man sagt, also nehmen wir das einfache Schulbeispiel noch einmal, die Lehrerin fragt mich, wie viel ist das und das, oder die Lehrerin, bleiben wir bei der Mathematik, die Lehrerin fragt mich irgendeine Rechenaufgabe, ich tippe sozusagen auf den Rechner und halte ihr das Resultat des Rechners hin. Nicht? Das ist nicht, warum fragst du mich das? Ich muss dir nur zeigen, was die Maschine gerechnet hat. Das ist nicht die Beschreibung der Umstände, in der wir sind. Es gehört zur Befriedigung der Frage der Lehrerin gehört noch immer so ein Moment rein wie, wenn ich jetzt etwas sage, dann kann das zwar mechanisch erzeugt sein, aber ich muss die Antwort, das, womit ich antworte, das muss ich argumentieren können. Ich muss es argumentieren können, das ist ein entscheidender Faktor in der Art und Weise, wie man mit Wahrheit umgeht. Und das sieht man vielleicht ganz gut darin, dass ich in einem solchen Beispiel sagen könnte, ich zeige ihr einfach nur die das Ergebnis des Taschenrechners. Und sie sagt, was zeigst du mir das? Und ich kann es argumentieren, ich kann beginnen jetzt zu argumentieren und kann sagen, naja, das ist die Antwort, weil das steht da drauf, das ist immer die Antwort. Was auf solche einfachen arithmetischen Fragen ist die Antwort das, was im Taschenrechner steht. Und dann sagt die Lehrerin, naja, und was ist, wenn die Batterie ein bisschen schwach ist und der nicht mehr richtig rechnet? Oder was ist, wenn der vorher runtergefallen ist und irgendwas von den Verdrahtungen ist nicht in Ordnung? Oder was ist, wenn der stecken bleibt? Und dann steht man vor der interessanten Frage, was argumentiert man dann? Ja? Wie geht man an dieser Stelle mit dem Problem um? Das sind Beispiele von mechanischer Produktion, die nicht das Ergebnis erzielen, von dem man hier sozusagen ausgehen möchte. Gut, ich glaube, es war quasi der erste Anlauf, nochmal die Sachen vom vergangenen Mal aufzunehmen und darzustellen. Wollen Sie dazu was bemerken? Dann gehe ich nämlich auf das Thema als nächstes, mit dem ich geendet habe. Das letzte Mal, und da ist nämlich etwas passiert, was mich selber während der Vorlesung sozusagen schon überrascht hat und was dann noch viel überraschendere Ergebnisse in der Wiki-Diskussion produziert hat. Ich habe mehr oder weniger en passant darauf hingewiesen, dass die Unterscheidung, die Husserl hier macht in seinem Text, eine zwischen einem eigentlichen und einem uneigentlichen Zeichengebrauch ist und dass der eigentliche Zeichengebrauch eine nahe Verankerung am sozusagen an den lebenspraktischen Kompetenzen der Menschen hat, während der uneigentliche Zeichengebrauch, der ihn aber eigentlich, der ihn eigentlich interessiert, der ihn dann letztlich interessiert, eine solche Künstlichkeit mit sich bringt. Und er sagt ganz am Anfang, ohne diese, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, das ist das Thema, wir würden ohne die Möglichkeit äußerlicher dauernder Merkzeichen als Stützen unseres Gedächtnisses, ohne die Möglichkeit symbolischer Ersatzvorstellungen für abstraktere Vorstellungen, gäbe es kein höheres Geistesleben, geschweige denn eine Wissenschaft. Und als ich das vorgelesen habe, bin ich hier sozusagen kurz drüber gestolpert. Es ist nicht unsere Aufgabe, detailliert zu schildern, welche immense Bedeutung die uneigentlichen Vorstellungen, wie die Symbole überhaupt für unser gesamtes psychisches Leben besitzen. En passant habe ich gesagt, uneigentlich erinnert ein bisschen an die, im Anschluss an Husserl dann von Heidegger um vieles prominenter gemachte Unterscheidung von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit. Und da gab es dann eine kleine Auseinandersetzung diesbezüglich, auf die ich noch zurückkommen werde. Und ich habe aber auch geendet und das letzte Mal. Und hier ist nochmal das Bild und die Erinnerung daran, dass Husserl davon spricht, quasi einlösend diese Aussage, dass es ohne uneigentliche Zeichen keine Wissenschaft, kein höheres Geistesleben geben würde, dass wir Wesen sind, die in der Lage sind, mit Merkzeichen, mit Signalen, Symbolen verschiedenster Arten uns auf Vorstellungskomplexe zu beziehen, Vorstellungskomplexe zu markieren, die weit komplexer sind, also steht schon im Komplex, die weit komplizierter, verketteter und sozusagen raffinierter sind als die Vorstellungen unseres gewöhnlichen in der Welt reizreaktionsmäßig eingebetteten Verhaltens. Wir haben, also er hat dann so etwas gesagt, davon war das letzte Mal auch die Rede von Afrika, nicht? Wir können zwar schwitzen, wir können in Lagos den Strand entlang spazieren, wir können in Uganda im Urwald uns befinden, das ist nicht Afrika, dann sehen wir sozusagen die Slums von Lagos, dann sehen wir
tropische Pflanzen oder tropische Tiere, aber wir sehen nicht Afrika. Afrika können wir in dieser Art und Weise nicht sehen. Die Welt, den Planeten Erde können wir in dieser Art und Weise nicht sehen, sagt Husserl. Und dennoch haben wir ein Zeichen dafür, indem wir, obwohl wir ihn nicht sehen können, ein Zeichen für die Welt haben oder das Außending noch weiter, sagt er es, können wir verfahren, nachdenkend, diskutierend verfahren damit und kommen sozusagen so in den Abstraktionsbereich der Wissenschaft. Ich habe das letzte Mal das im Zusammenhang mit Erde gesagt, das passt sehr gut mit dem zusammen, was er hier unten am Ende dieses Textes sagt. Es ist bei verschiedenen Beispielen immerhin denkbar, dass eine gewissermaßen quantitative Erweiterung der intellektuellen Fähigkeiten eine wirkliche Vorstellung, zum Beispiel von Afrika, ermögliche. Das ist der Fall, den ich das letzte Mal auch angesprochen habe, vom Planeten, als es noch keine Aufnahmen aus dem Weltall gegeben hat, haben wir keine wirkliche Vorstellung von der Erde haben können, in dem Sinn, wie er das meint, und das erzähle ich Ihnen jetzt deswegen, weil das eine Einleitung zum Problem der Eigentlichkeit ist. Wirkliche Vorstellungen stehen an dieser Stelle in Opposition zu dem symbolischen Vorstellungsbildung, der symbolischen Vorstellungsbildung, bevor es die Fotografie vom Weltall aus gegeben hat, war die Erde nicht wirklich vorstellbar, weil es keine Position gegeben, also nicht sichtbar, nicht wirklich vorstellbar in dem Sinn, wie er es hier verwendet, nicht für eine physische, menschliche Sinneserfahrung zu verarbeiten. Heutzutage, das ist das eine gewissermaßen quantitative Erweiterung der intellektuellen Fähigkeit einer wirklichen Vorstellung. Heute haben wir, das ist tatsächlich eine quantitative Erweiterung dessen, was wir uns vorstellen können. Wir können uns die Erde wirklich vorstellen. Das ist an dieser Stelle deutlich, dass das Bild, das hier nicht sehr schön ist, in der Verkleinerung, das ich Ihnen aus einer Handschrift genommen habe, das Bild Gottes sozusagen, im Kontrast dazu macht Ihnen deutlich, wie es da noch immer einen nächsten Schritt gibt, der in die Richtung Wissenschaft läuft. Wir können uns Gott unter keinen Umständen, und das liegt jetzt im Begriff Gottes und nicht nur im Begriff Gottes, sondern Außending, also Außending oder Seele oder wirklicher Raum, sind nicht von der Art, dass wir zu einer sinnlichen Anschauung dieser Gedankeninhalte kommen könnten. Und das ist jetzt der Punkt, an dem jetzt nochmal deutlich wird, wie Husserl seine eigentlichen und uneigentlichen Vorstellungen voneinander unterscheidet. Er spricht hier von einer Vereigentlichung von Begriffen. Die Vereigentlichung von Begriffen in seinem Sinn ist die Überführung von Begriffen in wirkliche Vorstellungen, so dass man es zertifizieren kann als Körper, der an der Stelle es wahrnimmt, dass man sozusagen gesamt, persönlich, körperlich die Wahrheit von Aussagen über solche Zusammenhänge bestätigen und zertifizieren kann und nicht sagen muss, da habe ich ein Surrogat, da habe ich einen Ersatzbegriff, da habe ich nur ein Symbol. Dieses Symbol funktioniert zwar auf eine ausgesprochen wünschenswerte Art und Weise, aber es funktioniert im Sinn eines symbolisch-mechanischen Ablaufs und nicht im Sinne der Endzertifizierung in meinem körperlich fundierten Urteil. Das habe ich Ihnen jetzt hier nochmal vor Augen geführt, um Ihnen zu zeigen, wie das bei Husserl mit der Vereigentlichung ausschaut. Es würde jetzt als nächstes kommen, die genauere Diskussion im Sinn einer Textinterpretation auch von dem, was Husserl jetzt für die Mathematik hier ausführt. In dem ersten Text mit der Maschine ist das allgemeine Problem aufgerissen. Hier in dem Mathematiktext kommt er auf seine Art in den Zusammenhang, den ich Ihnen einleitend in dieser Vorlesung, aber schon jetzt ohne Husserl-Zitate aufgedröselt habe. Ich habe Ihnen hier das Regelfolgenbeispiel an der Stelle nochmal rein kopiert und in Zusammenhang gesetzt mit dem Husserl-Beispiel selber. Beim Husserl-Beispiel hat er die Transitivität sozusagen in der Algebra, algebraische Transitivität, die er als Beispiel nimmt. Ich werde das aber jetzt hier nicht nochmal vorlesen und extra kommentieren. Ich sage es Ihnen nur im Endresultat hier. Die Frage, die ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, worin gründet der Wahrheitswert der Resultate dieser natürlichen Mechanismen? Und da kommen jetzt dann die Überlegungen. Auch die fundierenden psychischen Fähigkeiten fehlen. Also das ist das, was ich gesagt habe. Ich drehe quasi an der Verrechnungsmaschine, nicht? Das gibt die gibt's nicht mehr, aber die Verrechnungskassen, wo man einmal gedreht hat und dann kommen die verschiedenen Zahlen hoch und die Rechnung wird registriert und ich denke mir nicht, ich drehe an dem Hebel und ich denke mir nicht dabei, dass ich jetzt die verschiedenen Posten addiere, aber dennoch ist das Ergebnis ein intersubjektiv belastbares Additionsresultat. Hier macht der Husserl die Basis dafür, was heutzutage auch gesagt wird diesbezüglich, nämlich die Form des Schlusses, die Form der Maschine ist koordiniert mit der logischen Form, die wir solchen Vorgängen gegenüber aufwenden und aufprägen wollen. Und durch die Koordination der logischen Form ergibt sich diese Verwendbarkeit der Resultate in Urteilszusammenhängen, was ja nochmal dadurch schön illustriert ist, dass bei meinem Beispiel, wenn der Taschenrechner runtergefallen ist und nicht mehr die entsprechenden Resultate, die erwünschten Resultate bringt, dann ist etwas in der logischen Form dieser Maschine beschädigt. Also, das ist genau falsch, das ist genau das, was man nicht sagen kann. Man kann nicht sagen, es ist etwas in der logischen Form dieser Maschine beschädigt. Das ist ein signifikanter Fehler, sondern was man sagen kann ist, es gibt nach wie vor eine logische Form, die logische Form, die zum Beispiel in einer Turing-Maschine implementiert ist, logische Form dessen, was eine Addition sein kann. Diese logische Form ist implementiert in einem Schaltkreis und es ist nicht die logische Form beschädigt natürlich, sondern der Schaltkreis ist beschädigt und dadurch, dass der Schaltkreis beschädigt ist, ist diese Koordination zwischen dem Funktionieren des Schaltkreises und der logischen Form der entsprechend dieser Schaltkreis realisiert ist, diese Beziehung ist gestört. Also diese prästabilisierte Harmonie, wenn Sie wollen, ist gestört. Gut, das erspare ich mir aber Ihnen jetzt im Einzelnen vorzudemonstrieren, um heute noch weiter zu gehen und weiter kommen zu können. zu den Heidegger-Perspektiven, weil der war eigentlich nicht vorgesehen. Und ich will ja dann, nachdem ich, wie ich es Ihnen gesagt habe, von Husserl eigentlich zu Wittgenstein kommen und von Wittgenstein dann nochmal auch zu Derrida, bevor ich zu mehr sozial, philosophisch gegenwärtigeren Ausprägungen und Formen der Code-Debatte noch komme. Aber den Heidegger kann ich an der Stelle nun doch nicht auslassen. Es hat sich schon gezeigt, in einer früheren Debatte, er kommt einfach notgedrungen, also ich habe ein bisschen was, ich habe ein bisschen etwas dafür selber beigetragen, wie ich mich auf der Uneigentlichkeit herum, also auf die verwiesen habe, aber man kann auch Kittler nicht wirklich verstehen, wenn man nicht auch auf Heidegger eingeht, und einige Studierende haben das eben jetzt dann auch noch aufgegriffen, deswegen also diese zusätzliche Ergänzung. Ich beginne vielleicht, das hat jetzt noch nichts direkt mit Heidegger zu tun, also mit dem, was ich jetzt gesagt habe, zu tun, sondern ist ein etwas anderer Einstieg, der aber hier deswegen sinnvoll ist, weil er uns schon einmal beschäftigt hat in der Vorlesung und auch Diskussion hervorgebracht hat und ein gewisses Befremden erzeugt hat, ohne dass hier Heidegger extra genannt worden wäre, aber es hilft, sich klarzumachen, dass bestimmte, nicht nur bestimmte, sondern ziemlich zentrale, also in den Kulturwissenschaften zum Beispiel ausgesprochen wirksame und zentrale Motive direkt von Heidegger kommen und auch aus dieser Debatte, die ich gerade dabei bin, Ihnen deutlich zu machen, zu verstehen sind. Das hier, was ich hier nochmal reingeschrieben habe, finden Sie auf der Friedrich-Kittler-Seite Code oder wie sich etwas anders schreiben lässt, im ganzen Zusammenhang. Da hat er das Folgende am Ende des Aufsatzes, das war Aufsatz auf der Ars Electronica in Linz, gesagt, wer auch nur einmal Code geschrieben hat, in Computerhochsprachen oder gar Assembler, weiß aus eigener Erfahrung, zwei sehr schlichte Dinge. Zum einen führen alle Worte, aus denen das Programm ja mit Notwendigkeit entstanden und entwickelt worden ist, nur zu lauter Fehlern, Wanzen oder Bugs. Zum anderen läuft das Programm mit einem Mal, sobald der eigene Kopf von Worten ganz entleert ist. Ganz ist irgendwie falsch. Das ist einmal ganz zu viel. Das sind sozusagen zwei provokante Forderungen oder Auffassungen vom Kittler, die auch in der Diskussion gleich quasi bestritten worden sind. In dem Zusammenhang, in dem wir es jetzt beschreiben, zeigt sich ziemlich schön, wogegen der Kittler an dieser Stelle sich abgrenzt. Auf der einen Seite könnte man sagen, alle Worte führen nur zu lauter Fehlern, Wanzen und Bugs. Das ist geradezu paradigmatisch die Gegenbewegung zur wunderbaren Maschine. Ja? Während der Husserl sagt, wir sind in der Lage, Worte, also Programme zu schreiben, die auf wunderbare Art und Weise die Wahrheit uns in den Mund legen, sagt der Kittler, man weiß doch heutzutage, wenn man mit Maschinen arbeitet, mit diesen Computermaschinen, es ist einfach nichts anderes als eine Menge von lauter Fehlern. Das ist genauso kurz gegriffen wie die wunderbare Maschine, aber es zeigt ganz schön den sozusagen Schwarz-Weiß-Kontrast, an dem man da manchmal dabei ist. Und die zweite Erfahrung, die er hier macht, ist eine, die auf eine sozusagen raffiniert involvierte Art und Weise die Heidegger-Debatte, eigentlich schon ein Resultat der Heidegger-Debatte, in diesem Zusammenhang enthält, nämlich wenn jetzt wenn wir versuchen wollten, als bewusste, entscheidungsfähige, aufmerksame, kompetente, rationale, was immer Wesen, konfrontiert mit diesen Formalsystemen und den vielen Fehlern, die sie produzieren, zu einer Eigentlichkeit zu kommen, in dem Sinn, dass wir sagen, die Eigentlichkeit besteht darin, im wachen Urteil in der Lage zu sein, die Produkte unserer Maschinentätigkeit zu überschauen und anzueignen in unserer normalen Praxis. Also wir wissen dann, wir können aus eigener Überzeugung und aus eigener Erfahrung das Resultat dessen, was die Maschine uns geliefert hat, als vertretbar, argumentierbar, wahr anerkennen. Wenn wir in dieser Art und Weise mit einem klassischen Personenbegriff ausgestattet an die Informatik gehen, an die informatische Praxis gehen und versuchen, uns sozusagen unser Selbstverständnis, unsere Vernunft, unsere Autonomie auf die Art und Weise zu finden, dann geht das niemals, weil wir da stessen uns in lauter Wanzen und Packs. Das einzige Wo, der einzige Zustand, der diese Abgeklärtheit, diese Rundung erreicht, der uns entlastet vom Fehler, der uns von den Fehlern entlastet, der uns entlastet vor der Verantwortung, diese Fehler jedes Mal neu zu produzieren und zu reproduzieren, ist nicht der Zustand der rationalen, vernünftigen Einsicht in das, dass das alles passt, sondern was uns da wirklich entlastet, ist, dass endlich das Programm läuft, ohne dass ich mir was denke dazu und ohne dass ich auch sagen könnte, warum es jetzt läuft. Und das ist ja für Leute, die damit umgehen, durchaus eine reale Erfahrung. Das passiert schlicht und einfach immer wieder mal, dass man herumfummelt im Source Code und es immer wieder neu versucht und irgendwann einmal läuft es dann. Und das ist sozusagen das ist der Punkt, wo die Kritik. Also ich ziehe das jetzt sehr riskant als einen Strich, aber das ließe sich bei Bedarf auch ganz schön ausbuchstabieren, wo die Linie der Husserlschen Überlegung zur rationalen, wahrheitstheoretischen Vertretbarkeit des mechanischen Verfahrens über die Heideggersche Kritik am Umgang mit Symbolsystemen, mit entfremdeten Symbolsystemen und die daran anschließende Umwertung des Subjektivismus und des Rationalismus in eine postsubjektivistische Betrachtung letztlich in einen mystischen Zustand führt, in dem man sich befindet, wenn der Code läuft. Also einfacher gesagt, die Erfahrung dessen, dass sich dann die Komplikationen auflösen und ein Programm läuft, das Programm zum anderen läuft das Programm mit einem Mal, wenn der eigene Kopf von Worten ganz entleert ist. Das sind ja geradezu mystische Begriffe. Das kann man als einen mystischen Zustand beschreiben. Okay, das war jetzt ein Rückgriff auf den früher stattgefundenen Diskussionsprozess und ich komme zum Problem der Eigentlichkeit, Uneigentlichkeit vom letzten Mal. Und da habe ich Ihnen im Prinzip drei Heidegger-Texte zur Verfügung gestellt. Der eine ist der Paragraph 17 aus Sein und Zeit, der deswegen an der Stelle ausgesprochen hilfreich ist, weil Heidegger in Wirklichkeit dort die Husserlschen Vorarbeiten, die er zitiert es nicht, die unpublizierten Manuskripte, von denen ich ausgehe, sondern er zitiert die logischen Untersuchungen und die Ideen zur Phänomenologie, aber da er zitiert es auch wirklich, er zitiert überhaupt nicht sehr viel in Sein und Zeit, aber an dieser Seite hat er extra ein Husserl-Zitat, das auf die Husserlschen Überlegungen zu Zeichen hinweist und das darum eine direkte Verbindung mit diesen Vorläuferüberlegungen von Husserl herstellt. Und er macht, das ist der zweite Text, den ich Ihnen hier zur Verfügung gestellt habe, er bettet diese an Husserl anknüpfenden Überlegungen über Zeichen bettet er ein in einen Begriffsrahmen, in einen relativ, sagen wir, sehr, sehr ausgesprochen eigenen und hochwirksamen Begriffsrahmen, von dem die Begriffe Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit nur ein Teil sind. Das bettet er da drin ein und es wird sich zeigen, da bin ich quasi jetzt beim Versuch, das noch ein bisschen auszudefinieren, was ich das letzte Mal eher nur ins Unreine gesagt habe, wie dieses Verständnis der Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit bei Heidegger sich zum Verständnis der gleichlautenden Termini bei Husserl verhält. Das wird uns letztlich eine Auskunft darüber geben, das hatte ich auch angedeutet schon kurz, und das möchte ich jetzt dann quasi in der Vorlesung dann doch ein bisschen noch weitermachen. Das wird uns eine Auskunft darüber geben, wieso und inwiefern die von Heidegger ausgehende Philosophie sich derartig wegentwickelt hat. Über 50 Jahre kann man schon sagen, von einer Überlegung, von den Überlegungen, die mit Husserl angefangen worden sind und die eigentlich schon eine sehr große Nähe der Philosophie und der Informatik impliziert haben. Also die Situation, der ich jetzt hier nachgehe, hatte ich nicht so geplant, aber es bietet sich doch sehr an, ist die, zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat Husserl, der selbst Mathematiker war, bereits Überlegungen angestellt, von denen, wie der Herr Kirchner richtig sagt, man mit Recht sagen könnte, Husserl wäre heutzutage Informatiker gewesen. Das geht direkt in einer Weise in die Informatik rein, und zwar über die Schnittstelle uneigentliche Zeichen und ihre Leistungsfähigkeit. Diese Codesachen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Heidegger in Sein und Zeit greift die Husserlsche Zeichenlehre auf und hat aber einen Begriff von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, der das komplett ablenkt in eine andere Dimension und der die ganze deutsche Phänomenologietradition, wenn ich das so sagen kann, in eine Richtung bringt, die nichts mehr mit Informatik zu tun haben will und die quasi sich in einer ausgesprochen polemischen Gegenposition gegen alles, was mit mathematischer Logik, mit Code, mit Kalkül, mit Berechnung und Analyse und Sprachanalyse zu tun hat. Also diese ganze zweite Linie, die zum ganz wesentlich aus Wien kommt, Wiener Kreis und in den USA. An dieser zweiten Linie ist Husserl nahe dran gewesen. Das war sozusagen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Lehrer, einer der maßgebenden Lehrer von Heidegger, war an dieser Stelle nahe dran. Heidegger hat das rumgerissen, wenn Sie so wollen, das Steuer, hat es in eine Richtung weiterentwickelt, die nichts damit zu tun hat. Der letzte Stand der Entwicklung, nicht, wo ich dann bei Derrida zu sprechen komme darauf, und bei Kittler sieht man es dann schon, die dann nach 50 Jahren oder so dann doch nochmal wiederum anders sich konfiguriert hat, nämlich so, dass Leute in Anschluss an Heidegger, gegen Heidegger, die Themen des Kalküls, der Schrift, der Grammatologie, der Spur, der Sinn, sozusagen einer Form von Sinnhaftigkeit, die zu tun hat mit Uneigentlichkeit, eine positive Deutung der Uneigentlichkeit von formalen Schriftzeichen, das eine Überlegung ist, die uns eher heute beschäftigt. Der erste Text ist dieser Husserl-Anknüpfungstext, der zweite sind zwei systematische Klärungen im Zusammenhang mit Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit beim Heidegger, in Sein und Zeit beim Heidegger, und als drittes habe ich Ihnen noch einen Text zur Verfügung gestellt. Der kommt aus so Beginn der 50er Jahre, aus den Vorbereitungen zur Vorlesung Einführung in die Metaphysik, und ist der wahrscheinlich, sagen wir mal, handfesteste Text, wo Heidegger sich gegen die Betrachtung des Kalküls, des von der formalen Logik bestimmten Umgangs mit Zeichensystemen ausspricht, nur um Ihnen an der Stelle deutlich zu machen, was ich meine, wenn ich sage, er hat das Steuer herumgerissen, er hat eine Richtung eingeschlagen, die in eine dramatisch andere Richtung geht. Zunächst also zu dem Verweisung und Zeichen, und dabei, Sie können sich das auch im Einzelnen separat anschauen. Ich werde mich an eine Stelle besonders wenden, die mir fällt ins Auge und ist auf eine Art und Weise, die ich bei Heidegger nicht normalerweise finden würde oder sagen würde, ist sozusagen charmant. Und das ist ein Beispiel, auf das ich gleich zu sprechen kommen werde. Bevor ich auf das zu sprechen komme, sage ich Ihnen aber etwas, was sozusagen auch sehr, sehr bemerkenswert ist und was eine im Aufgreifen der Husserlschen Problemstellung gleichzeitig auch eine Neugestaltung der Problemstellung ist. Als Voraussetzung für das Ding ist, für was da steht in dem Paragraphen 17, ist zu nennen, dass er sagt, Menschen in Lebenszusammenhängen, dazu muss man wissen, Husserl hat sich von 1907 an auch weiterentwickelt und hat in den 20er, 30er Jahren ein zusätzlich zum wissenschaftstheoretisch reflektierten Umgang auch sozusagen eine Form der lebenspraktischen Analyse gewählt und spricht von Lebenswelten als dem Bezugsrahmen, in dem Menschen sich aufhalten. Und in Sein und Zeit findet sich jetzt nicht so sehr der Ausdruck Lebenswelt, aber Heideggers Ausdruck dafür ist Bewandtniszusammenhang. Das ist das sinnvoll organisierte Erfahrungs insgesamt dessen, in dem Menschen jeweils sich orientieren und aufhalten. Und in diesem sinnvollen Zusammenhang, Bewandtniszusammenhang, Umwelt im weitesten Sinn, findet sich etwas, was er Zeug nennt, terminologisch. Zeug sind die Dinge, die wir brauchen können in diesem Zusammenhang. Also ein Hammer, zum Beispiel eine Kreide, eine Maus, ein Mikrofon. Das ist etwas, das sind alles Sachen, die wir für unser Alltagsleben brauchen, und unter diesen Sachen, die wir für unser Alltagsleben brauchen, finden sich auch Dinge, Zeug im Heideggers erschienen, das uns auf was anderes verweist. Es finden sich also da Zeichen, und die Zeichen nennt er, das hat zunächst einmal sozusagen seine etwas knorrige schwäbische Auszeichnung: Wegmarken, Flursteine, Sturmball für die Schifffahrt, Signale, Fahnen, Trauerzeichen. Das sind Beispiele, die genommen sind aus dem ländlichen Alltag, sagen wir mal. Er ist ja, das ist immer wieder mal bemerkt worden, dass er zwar ein Philosoph von welthistorischer Differenziertheit ist, der sich dann gefallen hat, seine welthistorische Differenziertheit mit einigermaßen klischeeartigen ländlichen Versatzstücken zu kamuflieren. Das ist sozusagen etwas, was darin auch passiert. Aber der wichtige Punkt, und der jetzt beim Husserl, der jetzt sozusagen jetzt über den Husserl hinausgeht, ist einmal der folgende, dass er sagt, was diese Beispiele, Wegmarken, Flursteine, Signale, Fahnen alles tun, ist extrem formal genommen ein Beziehen, aber Beziehung ist nicht ausreichend, um das wirklich zu erfassen, worum es da geht, sondern das, worum es geht, ist nicht so sehr die Beziehung, sondern ist die Einbettung der Beziehung in den Lebenszusammenhang. Also es bezieht sich zwar die Flagge auf die Clubzugehörigkeit, man kann das formal herausheben und kann sagen, also mit dieser Flagge zu wacheln, ist entweder das Aufhalten eines Autos oder bezieht sich auf die Zugehörigkeit zu dem Club, oder das Trauerzeichen bezieht sich auf einen Trauerfall in der Familie. Das wäre der formale Zusammenhang, den ich beim Husserl dargestellt habe als Interpretation eines vorhandenen einer Zeichenform. Aber das habe ich eben auch vorangekündigt. Dieses Beziehen, das sich formal rekonstruieren lässt, funktioniert letztlich in einem Zeugzusammenhang, in einem Sinnzusammenhang, in dem ich weiß, was dieses Zeichen mir zu sagen hat. Also es gibt an der Stelle, wie der Heidegger es sieht, eine Durchschaltung. Es wird sozusagen das Signal als das Syntaxzeichen wird nicht zunächst betrachtet als was zeigt mir das, sondern das muss sozusagen auch mit drinnen sein, aber das ist in dem Moment, in dem er es in einen Lebenszusammenhang, in eine Bewandtnisganzheit reinnimmt, ist es quasi nur die Durchgangsstelle und nicht die erste Stelle, sondern eher das, worauf man zurückkommt. Die erste Stelle ist, ich weiß, was das Zeichen bedeutet. Ich sehe das schwarze Armband und ich weiß, da ist jemand gestorben. Ich denke nicht daran, dass dieses Zeichen etwa, an dem Beispiel zu sagen, ich sehe bei jemandem das schwarze Armband und ich nähere mich der Person und unterdrücke den Witz, den ich gerade erzählen wollte oder sowas. Ja? Also das ist der Zusammenhang, den er hier hat. Als erstes ist es, das ist ein Signal, ein Signal dafür, bitte geh mit mir vorsichtig um, bitte red mich nicht blöd an oder sowas ähnliches. Und das funktioniert als erstes, bevor ich vielleicht rekonstruiere, dass die schwarze Schleife bezogen werden kann auf einen Todesfall in der Familie. Das ist der sozusagen der prinzipiellere, das ist die Einbettung, da hängt sehr, sehr viel dran, das ist die Einbettung, die der Heidegger dem Husserlschen Gedanken gibt, des Zeichens. Ich habe das beim Husserl Ihnen nachgetragen, geht auch nicht anders, um das Ganze zu beschreiben, worum es dem Husserl geht, muss man natürlich mit berücksichtigen, dass das Vorgänge sind, die im Leben der Menschen eine Rolle spielen, worauf es letztlich eben hinauskommt. Aber dem Husserl ist wichtig, das Operieren in diesem sozusagen eigentlich uneigentlichen Zeichenbereich. Der Heidegger bettet es ein in den Bewandtniszusammenhang. Und jetzt komme ich zu dem Beispiel, mit dem er überrascht und weshalb ich mir vorher diese ein bisschen abträglichen Bemerkungen geleistet habe über den ländlichen Kulturraum. Da kommt nämlich etwas vor in Sein und Zeit, was irgendwie hinausreicht über das, was Heidegger selber macht. Ein sehr schön zu lesendes Beispiel, das ich Ihnen deswegen jetzt ganz einfach vorlese. Als Exemplar für Zeichen wählen wir ein solches, das in einer späteren Analyse in anderer Hinsicht exemplarisch fungieren soll. An den Kraftwagen ist neuerdings ein roter drehbarer Pfeil angebracht, dessen Stellung jeweils, zum Beispiel an einer Wegkreuzung, zeigt, welchen Weg der Wagen nehmen wird. Die Pfeilstellung wird durch den Wagenführer geregelt. Dieses Zeichen ist ein Zeug, das nicht nur im Besorgen des Wagenführers zu handen ist, auch die Nicht-Mitfahrenden und gerade sie machen von diesem Zeug Gebrauch, und zwar in der Weise des Ausweichens nach der entsprechenden Seite oder des Stehenbleibens. Also man stellt sich vor, es rattert so ein Auto durch die ländliche Landschaft. Es gibt den Winker. Ich meine, kennen Sie das noch? Haben Sie nur bei Oldies, nicht? Gesehen? Bei Oldies gibt's noch immer diesen Blinker, den man, also der blinkt nicht. Das ist eben kein Blinker, sondern ein aufgeklapptes Signal, analog dem Handzeichen beim Abbiegen beim Fahrrad, klappt dieses Signal auf. Und die Szene, die an der Stelle suggeriert wird und die ja geradezu köstlich ist, er ist jetzt in der ländlichen Umgebung, rattert so ein Gefährt, zeigt, dass er rechts abbiegen wird und alles stiebt auseinander und die Leute verlassen die Straße, weil das Auto da jetzt kommt und nicht stehen bleiben kann oder sonst so etwas. So in etwa kann man sich das ja auch vorstellen. Der Punkt, der hier drinnen ist, ist analog dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem schwarzen Armband und der Trauerstimmung. Also das Funktionieren des schwarzen Armbandes ist das Herbeiführen einer bestimmten Trauerstimmung, so ähnlich wie das Funktionieren, und das beschreibt er eben sehr, sehr gut, dieses Zeug eines Winkers funktioniert, indem es die Leute mit entsprechend auseinandertreibt. Und darin liegt die primäre Verwendbarkeit dieses Zeichens, die man dann auch analysieren kann als es zeigt den Weg. Aber der wichtige Punkt, auf den es dem Heidegger ankommt, ist, dass er sozusagen den Mechanismus, Sie können das, was ich Ihnen gesagt habe, mit dem Kalkül, nicht, können Sie in dem Fall mit dem Mechanismus ersetzen, der dazu führt, dass dieser Winker nach oben geht. Also die Betätigung, der Mechanismus der Betätigung dieses Winkers heißt natürlich, wenn Sie ihn nachvollziehen, nachbuchstabieren, dann heißt das, das ist auf der einen Seite nur ein Seilzug, das ist die Betätigung eines Seilzugs, und als Betätigung eines Seilzugs ist es aber die Mitteilung des Lenkers oder der Lenkerin, dass sie jetzt beabsichtigt, rechts abzubiegen. Und es läuft aber nicht so, dass die Leute auf der Straße stehen, sehen, dass diese Seilzüge betätigt werden und dann dem Betätigen der Seilzüge eine Interpretation verpassen, nämlich die Lenkerin will rechts abbiegen, dann kommen sie sozusagen drauf, dass das die Absicht der Mitteilung ist, und aus der Absicht der Mitteilung schließen sie dann, sie sollten besser einen Schritt nach rechts gehen, damit er da Platz hat. Nicht? Das ist die Konstruktion, die der Heidegger an der Stelle nicht wählt, sondern er sagt, das Wichtige ist, dass die darauf reagieren, so funktioniert das Zeichen. Der Grund, warum ich Ihnen das jetzt hier so besonders vor Augen führe und der quasi durchaus in der Heidegger-Interpretation Gewicht haben könnte, wenn es auch, soweit ich sehe, kaum irgendwo hat, ist, dass mit diesem Beispiel der Heidegger plötzlich sozusagen von den Flursteinen zum Autoverkehr übergegangen ist und den Autoverkehr völlig harmlos als ein Teil des gewöhnlichen Lebens hier mit beschrieben hat und damit ein künstliches Zeichen, also es gibt einen Flurstein, ja, ich meine, Flurstein ist auch ein künstliches Zeichen, aber das kann man noch nach Husserl, kann man sozusagen durchaus auch noch in einen direkten Lebens- und Erfahrungszusammenhang nehmen. Aber was der Heidegger da macht, ist ein völlig technisches Gerät, das hier die letzte Entwicklung der Automobilisierung in seinem Zeitalter ist, als selbstverständliches Beispiel eines Zeichengebrauches zu verwenden. Und anders gesagt, also kurz gesagt, da findet sich überhaupt kein Gegenwort gegen die Technik. Ja? Also gerade wenn man sich vorstellt, dass er hier beschreibt, die Leute müssen aus dem Weg gehen. Ja? Was er hier beschreibt ist, es wird ein technischer Ablauf, der dazu führt, dass die Leute gehen mir aus dem Weg, verschwindet, ist eine Form von Zeichengebrauch. Und man kann sich sozusagen, wenn man sich vor Augen führt, welche drastischen, abwehrenden Beschreibungen von technischen Zusammenhängen sich beim späteren Heidegger finden, dann fällt sozusagen auf und ist überlegenswert die Tatsache, dass das hier noch nicht der Fall ist, aber jetzt nicht deswegen, weil ich das besonders quasi als Widerspruch oder sowas einklagen möchte, sondern ich bin jetzt heute leider am Ende und muss das dann nächste Woche weitermachen, weil sich daraus nämlich folgendes Problem jetzt ergibt. Gerade im Hinblick auf den späteren Heidegger und auf die Skepsis gegen Technik und auf den Versuch auf ein grünes Bewusstsein, wo man sagt, wir wollen diese Genmanipulation nicht, wir wollen die Verkehrsmanipulation nicht und so weiter. Gerade aus dieser Perspektive läge es nahe, dem Heidegger jetzt vorzuwerfen, dass er da statt dem Flurstein das Auto verwendet hat und zu sagen, nein, in Wirklichkeit willst du ja auf erlebte und nachvollziehbare Zusammenhänge und nicht auf diese technischen Zusammenhänge. Und die Pointe der philosophischen Betrachtung ist, dass wir, so wie der Husserl zur Eigentlichkeit geht, auch hier eigentliche menschliche Abläufe haben wollen. Und die Idee ist die, Eigentlichkeit in Sein und Zeit jetzt zu suchen. Und die Eigentlichkeit in Sein und Zeit, auf das komme ich dann noch zu sprechen, die ist nicht an der Stelle. Die Eigentlichkeit, das sind sozusagen, das, was er hier beschreibt, sind genau keine eigentlichen Phänomene, sondern das sind Phänomene der Durchschnittlichkeit, des Besorgens, der Alltäglichkeit, wie immer er das nennt. Und dann könnte man sagen, das ist alles uneigentlich in einem Sinn, der es einem gestattet, die Technik abzuqualifizieren. Das ist eine Betrachtungsweise und da gibt es gewisse Indikatoren, dass man es so lesen könnte, aber es ist nicht, es ist eigentlich nicht die korrekte oder es ist nur eine zum Teil vertretbare. Die andere Betrachtungsweise, und die ist sozusagen interessanter, ist, dass nach Heideggers eigenen Voraussetzungen das, was er hier macht, eine Beschreibung von Abläufen ist, mit der die Philosophie ganz allgemein beschäftigt ist, die nicht verfallen oder sonst was ist. Ich bringe Ihnen den einen Satz vielleicht noch, mit dem man es gut abschließen kann. Allerdings, das ist aus dem zweiten hier. Das ist diese Sache. Die Uneigentlichkeit des Daseins bedeutet aber nicht etwa ein weniger Sein oder einen niedrigen Seinsgrad. Die Uneigentlichkeit kann vielmehr das Dasein nach seiner vollsten Konkretion bestimmen. Zum Beispiel, er schreibt es zum Beispiel im Straßenverkehr. Straßenverkehr ist ein völlig berechtigtes Beispiel davon, wie Menschen leben, und er nennt es uneigentlich, aber mit uneigentlich meint er überhaupt nichts weniger oder Abwehrendes. Und die Frage, auf die ich das nächste Mal jetzt dann kommen werde, ist ganz allgemein die, wenn ich von Husserl vorgegeben die Technik und das Maschinelle unter dem Aspekt der Uneigentlichkeit sehe,